Und so ist jetzt der nächste Vortragende, der Professor Aigner, der uns auch traditionell immer treu bleibt. Und ich freue mich riesig auf den Vortrag und übergebe das Wort.
Danke für die nette Begrüßung. Gut, okay, also gehen wir es an. Aufklärung, Einwilligung, was ich Ihnen als künftige Ärztinnen und Ärzte einmal als erstes im Arzt-Patienten-Verhältnis näher bringen muss, ist die Autonomie des Patienten. Es gibt Säulen in unserer Rechts- und vor allem Verfassungsgrundrechtsordnung, die den Schutz der Persönlichkeit eines Menschen sehr, sehr hoch ansiedeln. Das Erste, was hier steht, Angeborene, habe ich eigentlich falsch wiedergegeben, weil dieses allgemeine bürgerliche Gesetzbuch stammt aus dem Jahr 1811 und der Paragraph 16 ist in der Stammfassung unverändert bis heute. Nur 1811 waren es nicht angeborene, sondern angeborene Rechte. Nur um mich quasi dem Vorwurf nicht auszusetzen, der hat da einen Tippfehler, steht angeborene, im Gesetzblatt heißt es noch immer angeborene. Man beachte also, na, immerhin eine Zeit lang her. In die Gegenwart, das war jetzt schon vorhin die Anspielung auf den Sidestep in der Pause da draußen, Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, Schutz von Privat- und Familienleben und in der Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, bitte diesen nicht mit dem EuGH zu verwechseln, das passiert hin und wieder. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wacht über die Einhaltung der in der Menschenrechtskonvention statuierten Grundrechte in den Mitgliedstaaten. Der Europäische Gerichtshof der EU kontrolliert, ob Bürger in Rechten, in Normen der EU, Warenverkehrsfreiheit, Niederlassungsfreiheit und so verletzt sind oder ob Mitgliedstaaten Europarecht nicht richtig oder gar nicht umsetzen. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und der zählt im Hinblick auf Privat- und Familienleben eigentlich mehr oder weniger flächendeckend medizinische Entscheidungen voll hineinfallend. Nämlich mein Privatrecht, ich habe das Recht zuzustimmen, aber auch abzulehnen, einzuwilligen in medizinische Behandlungen. Das beginnt auch bei Untersuchungen. Familienleben, etwa auch Familienleben, die Umgang in, ja, im Privatleben, auch in Richtung Familie eben. Mehr oder weniger abgeschrieben das Ganze, viele Jahre später, die Grundrechtecharta der Europäischen Union, wo eben auch die eigenmächtige Heilbehandlung genannt ist, und da taucht jetzt das Strafgesetzbuch auf, das österreichische, nach § 110 unseres Strafgesetzbuches ist eine medizinische, ärztliche Behandlung ohne Einwilligung des Patienten, der Patientin, in der Tat tatsächlich ein Straftatbestand des geltenden Strafrechts. Juristisch eingeschätzt eigentlich totes Recht. Wenn Juristen von totem Recht sprechen, dann meinen sie Bestimmungen, vielleicht sogar ein ganzes Gesetz, die geltendes Recht sind, aber eigentlich nie angewendet werden müssen. Warum? Dieser 110 Strafgesetzbuch ist ein sogenanntes Privatanklagedelikt. Das heißt, um 110 eigenmächtige Heilbehandlung kümmert sich nicht der Staatsanwalt oder beim Bezirksgericht der Bezirksanwalt, sondern da schlupft der eigenmächtig Heilbehandelte in die Rolle des Anklägers. So, jetzt ist es offenbar doch so, dass Menschen, Patienten, die eigentlich eigenmächtig heilbehandelt wurden, weil sie nicht oder nicht ausreichend aufgeklärt wurden, aber dann ist eigentlich alles zufriedenstellend verlaufen, es geht ihnen gut, sie sind geheilt, es geht ihnen besser, dann nicht auf die Idee kommen, trotz des Behandlungserfolges, jetzt eigenmächtige Heilbehandlung zu verfolgen. Eine kleine Gruppe an Mitmenschen die aus religiösen Gründen bestimmte Behandlungsmethoden ablehnen, Blut auf Blutteilen basierende Arzneimittel, Faktoren dergleichen, mit denen haben offenbar die Ärztinnen und Ärzte in Österreich zu leben gelernt. Das wird akzeptiert. Und kommt dann noch viel weiter hinten auf die Patientenverfügung zu sprechen. Ja, zu meiner Vorstellung, das habe ich unter dem zeitlichen Stress vergessen. Also Homeprof, ja. Ich war von 1980 bis 2019 im Gesundheitsministerium, von 2010 bis 2019 Leiter der Rechtssektion und bin 2019 in einen sogenannten Ruhestand getreten, der mich aber von der Materie, die ich mein Leben lang geschätzt habe, nicht abhält. Darum stehe ich heute da und das muss ich loswerden in der Vorstellung. Denken Sie sich, der Kerl ist 2019 offiziell mit 1. Juni in Pension gegangen. Was war 10 Monate später? Die Welt hat Wuhan kennengelernt. Wir hatten aber schon 2020 und ich habe das Ganze aus der Ferne beobachtet. Also die Kollegenschaft, mit der ich Kontakt hatte und auch zum Teil noch immer, die haben Wochen, fast Monate lang im Ministerium übernachtet. Das blieb mir erspart. So, das war jetzt die persönliche Vorstellung noch. Also diese Säulen an Grundrechten und wie schlägt sich das jetzt im Behandlungsbereich aus? Behandlungsvertrag. Arzt klärt auf, präventiv. Ich habe am vergangenen Mittwoch vor 3 Tagen links Grippe und rechts Covid bekommen. Aber ich war einverstanden damit, das war keine eigenmächtige Impferei, sondern ich habe unterschrieben, wurde aufgeklärt und damit war das ein ordnungsgemäß erfüllter Behandlungsvertrag in Richtung Prävention. So, Konsens. Mangelhafte Aufklärung, nur Teile. Da wackelt das Ganze dann bis hin eigenmächtiger Heilbehandlung mit vielen Konsequenzen. Autonomie des Patienten, eben die Einwilligung. Dann gibt es die Patientenverfügung. Patientenverfügung ist eine Urkunde, die jemand errichten kann, wenn er für bestimmte gesundheitliche Probleme, Krankheiten, Folgen, bestimmte Behandlungsmethoden ablehnt, ausschließt, für den Fall, dass er die Entscheidungsfähigkeit verliert. Also wenn jemand eine Patientenverfügung hat, aber er kann mit Ihnen sprechen, vergeht die Patientenverfügung, weil dann sagt er jetzt in der Situation, er kann sich ja auch von dem in casu dann entfernen. Wenn man mit ihm sprechen kann, dann bitte im Gespräch herausfinden, Aufklärung, wie geht es weiter, was haben Sie zu erwarten. Patientenverfügung, Ablehnung von Behandlungen. Patientenverfügung, Ablehnung von Behandlungen pro futuro für Verlust. Jetzt, es gibt, und das gibt es wahrscheinlich in den Vorstellungen noch immer, als das Gesetz geschaffen wurde, war von verbindliche und eine beachtliche Verfügung. Also ursprünglich bis vor ein paar Jahren war die Patientenverfügung entweder eine beachtliche oder eine verbindliche. Das beachtlich kam daher, weil von Ärztinnen und Ärzten dieser dokumentierte, jetzt nicht im Gespräch klar herauszufindende Wille zumindest beachtet werden soll. Aber wird nicht wirklich gebunden. Bei einer vor ein paar Jahren Novellierung des Patientenverfügungsgesetzes hat man dieses beachtlich eigentlich als fast widersprüchlich zu verbindlich. Das sind ja ähnliche Begriffe. Das beachtlich ist weg. Es gibt jetzt verbindliche und es gibt halt sonstige. Früher ehemals beachtliche. Passt. Verbindliche hat Errichtungskriterien, Rechtsanwalt, Notar bzw. auch Patientenanwaltschaft. Die sonstige, nein, da kann jemand etwas schreiben. Jetzt kann aber auch eine sonstige verbindlich werden. Also ich will im Raum hier niemanden auch für Künftige, aber wenn jemand in ihrer Wissenschaft im Laufe seines wissenschaftlichen Lebens der Experte, die Expertin, Spezialist für diese und jene Krankheit oder Operation, dann wird diese Person, wenn dann das Schicksal der Person es nicht erspart, auf dem Gebiet zu erkranken, wo der Betreffende eigentlich die Betreffende über darüber Know-how in Jahrzehnten gesammelt hat, sich wundern, hier jetzt noch zu einem Rechtsanwalt gehen zu müssen, weil die Person wird, wenn sie eine Patientenverfügung errichten will, eigentlich treffsicher wie kaum jemand anderer zu Papier bringen, was gewünscht, was abgelehnt wird, wenn es soweit ist. Dann ist eigentlich dieses Sonstige so präzis, dass es sich nicht formal um eine verbindliche handeln muss, weil das ist klipp und klar, sogar noch in ihrer Fachsprache, zu Papier gebracht. Umgekehrt gibt es, das ist also realistisch, immer wieder gefragt worden, es gibt Menschen, die sich in dem Familienumfeld fürchten, dass große Streitereien ausbrechen, wenn irgendwie dann die Krankheit sich weiterentwickelt und ein Teil der Familie sich nicht vorstellen kann, dass irgendwann die Oma oder der Opa wirklich stirbt, beziehungsweise die anderen sagen, wie lange soll unser Vater noch länger leiden. Und was machen dann Ärzte in diesem Dilemma, weil sie sollen dann mit Angehörigen den mutmaßlichen Willen erkunden. Und da hilft also dann eine Patientenverfügung, deren Inhalt nicht so genau ist, weil Laie, aber nicht so genau ist, zumindest eine Orientierung, auch wann formal der Rechtsanwalt unterschrieben und den Stempel draufgeschlagen hat. Weil diese verbindliche inhaltlich einfach so diffus ist wie der Morgennebel über den Kalmberg. Also da muss man unterscheiden. Patientenverfügung. Dann zur Patientenverfügung noch etwas, was ich auch ganz gerne habe, immer wieder das Vergnügen, im Notarztkurs Juristisches zu bringen. Und was ich jetzt sage, entlehne ich von dort. Es soll Menschen geben, bitte kein Witz, das habe ich in solchen Veranstaltungen, hat das einmal ein Notarzt mir berichtet, ein junger Mann, offenbar Dauergast in irgendeinem Fitnesscenter, Sie wissen, was ich meine, ja, Body gestylt wie nur, Unfall, Verkehrsunfall, bewusstlos. Und jetzt kommt Notarzt, Notfallsanis, und der hat irgendwo am Oberarm, auf diesem Überdrüber, eintätowiert DNR. Kennen Sie DNR? Ja, do not resuscitate. Ich gebe meinen Notärztinnen und Notärzten den Rat, sich um das nicht zu kümmern, weil vielleicht hat er vor einer Woche oder vor zwei Wochen die Denise Nicole Rössler kennengelernt und bringe ich dort. Ja? Also das ist zu diffus. Das würde ich nicht zu einer noch irgendwie in die Nähe der Patientenverfügung rücken. Aber wenn es eine Urkunde ist, von dem Betreffenden selbst geschrieben, dann meint er das und mit Stempel verbindlich, aber durch den Inhalt kann das auch switchen. Dann haben wir die Vorsorgevollmacht, die wäre das Ratsame gegenüber Patientenverfügung, weil die Vorsorgevollmacht geht sowohl medizinisch, Patientenablehnung von Behandlung, Vorsorgevollmacht, einerseits überhaupt noch nicht nur Ablehnung, wie stelle ich mir weitere Behandlungen insgesamt vor, aber inklusive Patientenverfügung, die wäre dann Teil der Vorsorgevollmacht. Allerdings kann in der Vorsorgevollmacht auch stehen, wer sich weiter um die Mietenzahlungen kümmert, wer mit dem Wahl die Gasse geht, etc. etc. Also die kann tief ins Persönliche hineingehen, aber eben auch ein Teil die Patientenverfügung. Dann gibt es Erwachsenenvertreter, da gibt es also einerseits Gewählte, die betreffende Person weiß, es wird irgendwann ihre Entscheidungsfähigkeit schwinden. Für die Phase dann wird ein Erwachsenenvertreter bestellt, der auch Medizinisches abdecken kann. Der kann aber präzis auch einfach nur für Umgang mit Geld in ab vierstelliger Höhe, was auch immer. Ja? Aber kann eben auch in die Medizin hinein. Dann gibt es, wenn das nicht vorliegt, eine Rangordnung im Gesetz, die gesetzliche Erwachsenenvertretung. Und am Schluss, wenn also auch vor allem Eile geboten, eine gerichtliche Erwachsenenvertretung, wo dann auch nicht nur Angehörige, sondern etwa gerichtliche Erwachsenenvertreter, ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin. Da wurde aber vor kurzem eigentlich erst eine Grenze gezogen, dass ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin nicht eigentlich im Wesentlichen den Kanzleibetrieb ausschließlich über Vertretung, Erwachsenenvertretung betreibt. Das hat sich angeblich laut Justiz fast zu einem Geschäftsmodell entwickelt. Und diese Anwälte hätten dann, so wurde behauptet, mehr oder weniger die Übersicht über den Umgang mit ihrer Vielzahl an Vertretern dann entwickelt. Da gibt es jetzt ein relativ niedriges Zahlenlimit, aber Rechtsanwälte ja ebenso auch. Und dann haben wir seit 2022 die Sterbeverfügung. Die Sterbeverfügung, die abgelöst hat, die Mitwirkung am Selbstmord, Paragraph 78 StGB, drei Paragraphe hinter 75, das ist Mord, also ziemlich im Vorderfeld von bösen Taten. Ehemals wurde Assistenz, Mitwirkung am Selbstmord, wie es damals hieß, ziemlich nahe in Tötungsdelikt Mord gerückt. Und hier hat der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte folgend der Verfassungsgerichtshof diese Wortfolge, die das verboten hat, im Strafgesetzbuch aufgehoben. Und nachgefolgt ist das Sterbeverfügungsgesetz. Hier ist nach wie vor jede aktive Tötungshandlung strafrechtlich, so wie seinerzeit Mitwirkung am Selbstmord, verboten. Aber Assistenz, Unterstützung, das Gesetz spricht von der hilfeleistenden Person. Die hilfeleistende Person nicht nur vielleicht psychisch Unterstützung geben und mit Hinwendung zum Todkranken in der Art und Weise zu unterstützen, sondern etwa auch begleiten bei Wegen zu aufklärenden Ärzten, die allerdings auch Hausbesuch machen könnten, und am Schluss zu Notar, weil im Gegensatz zur Patientenverfügung Sterbeverfügung Notariatsakt. Also die Rechtsanwälte sind da draußen, etwa hinbringen, beziehungsweise den letzten Schritt, die Ärzte verordnen das todbringende Mittel, das ist eine Substanz namens Natriumpentobarbital, und Suizident ist vielleicht nicht in der Lage, in die Apotheke zu gehen und zu sagen, ich hätte gern, da ist meine Verordnung, Natriumpentobarbital, sondern die helfende Person besorgt. Aber die tödliche Handlung muss der Suizident selbst setzen. Das heißt, das Natriumpentobarbital gibt es einerseits als Trinklösung, entweder ist jetzt vielleicht ein bisschen, ist nicht zynisch gemeint, Natriumpentobarbital letztlich als magistrale Zubereitung, das wird schon in der Apotheke aufbereitet, oder auch als Pulver dann zu Hause in Flüssigkeit und dann eben auch als Infusionslösung. Und dort beginnt das Problem, weil es gibt Menschen, die also entweder Endphase einer todbringenden Krankheit oder auch nicht in der Endphase, aber aufgrund einer Krankheit in einer Situation, wo unerträgliche Leiden gegeben sind. Es muss nicht unbedingt nur jemand sein, der wirklich jetzt die letzten Wochen oder Monate, sondern in einer Situation, wo das Leben Schmerzen, Qualen ihn zum Todeswunsch gebracht hat. Und jetzt gibt es eine... Gleich den Satz noch.
Okay. Den
Satz noch.
Okay.
Sonst vergesse ich den Schluss. Den Satz noch. Es gibt Patientinnen und Patienten, ich habe einmal ein Buch darüber gelesen, auch von einem Betroffenen, das der geschrieben hat, ein Locked-In-Syndrom. So, wie gehen wir da um mit Locked-In-Syndrom? Der arme Mensch, der arme Patient ist gelähmt jetzt, sage ich einmal, von den Nasenlöchern bis zur kleinen Zehe. Wenn wir trinken, Glas heben, was auch immer, völlig ausgeschlossen. Aber der kann auch nicht das Infusionsfläschchen öffnen. Wie soll er denn dort hinaufgreifen? Also das ist in der Tat, ich kann da in die Tiefe gehen. Ich bin seit 2022 am Institut für Ethik und Recht der Leiter des Forums Autonomie am Lebensende. Das haben wir zur wissenschaftlichen Begleitung dieses Gesetzes ins Leben gerufen und da auch Vorsitzender der Arbeitsgruppe Recht. Und das Problem ist ungelöst. Jetzt weiß ich aus der Pflege, gibt es Betten für diese Patienten, die bloß mit Kontakt zum Screen in der Lage sind, den Kopfteil oder auch einen anderen Teil zu heben oder zu senken. Also technisch Hochversierte könnten diese Technik möglicherweise auch für das Öffnen des Fläschchens konstruieren. Das schließe ich nicht aus. Nur, also für die Hersteller von Medizinprodukten wird das wahrscheinlich sich nicht anbieten, weil da ist Gott sei Dank, ich bin also nicht wirklich völlig, bin da eher konservativ, aber Menschenrechte haben Vorrang. Ja. Das kann sich für einen Hersteller von Medizinprodukten bei der Zahl von Patientenverfügungen also nicht wirklich als Geschäftsmodell anbieten. Also bleibt es dem privaten EDV-digitalen Bastlerkreis. Aber wenn das jemand kann, dann wäre das die Lösung. Aber öffnen darf es nicht die helfende Person. Das wäre Tötung auf Verlangen, 76 StGB. Frage?
Welcher Arzt darf das Natriumpentobarbital verschreiben? Jeder mit Jus Practicandi? Fragezeichen. Und wie viele ärztliche besteht oder braucht man überhaupt mehrere Ärzte, die d'accord sind?
Also das Gesetz sieht vor, zwei natürlich Jus Practicandi. Einer davon mit palliativmedizinischer Qualifikation und im Zweifelsfall auch Beiziehung eines klinischen Psychologen oder Psychotherapeuten zur abschließenden Klärung. Nur, der berät nur. Das ist Consiliaritas sozusagen, weil die Verordnung dann und die Einnahmeanordnung und Darreichungsform, das machen die aufklärenden Ärzte, die das dann in ihren Dokumenten festhalten. Und ja, sie können beiziehen, aber der nimmt ihnen nicht ab die letztliche Entscheidung. That's it? Gut, passt. Ja, next. Ja, das ist jetzt wieder zurück. Fehlende Einwilligung und vergessen Sie den 110, das habe ich schon gesagt, es sei denn, Sie haben immer Menschen einer bestimmten Ausrichtung weltanschaulich und die kriegen das dann nicht. Also Anekdote am Rande, als der Nationalrat das Patientenverfügungsgesetz beschlossen hat, bitte Zeitzeuge, das ist jetzt nicht gut erfunden oder schlecht, sondern in der Tat so, Nationalrat Plenum Patientenverfügungsgesetz. Abendnachrichten, Rundfunk, Eigner nimmt Nachtmahl und schaut fern. Heute ist im Wilhelminenspital ein junger Mann verstorben. Die Ärzte hatten von ihm die Anordnung, von Blutgabe abzusehen. Und es kam zu einer Situation, wo das nötig geworden ist und sie haben es unterlassen. Muss schrecklich sein, also ich will es mir nicht vorstellen, dass ich als Arzt, als Ärztin jetzt unmittelbar dabei bin, jemanden operiere, der braucht eine Konserve, ansonsten verblutet er in den nächsten, weiß ich nicht, wie schnell das geht, aber es dauert nicht allzu lange, und wir schauen zu, also grauenhaft muss das sein. Aber die haben sich daran gehalten, und es war nichts, 110. Übrigens, Zeugen Jehovas, nennen wir das beim Namen, wann Zeuge Jehovas diesen Ausweis mit hat, mit einer Allonge, wo jährlich bestätigt wird, ich habe noch immer den Willen auf das. Das ist eindeutig eine Ablehnung. Wenn irgendwie Personen, die ihm nahestehen, kommen und dann meinen, bitte nicht das und das und das, weil der ist aus unserer Glaubensgemeinde und der will das nicht. Da gebe ich immer den Vergleich, also Österreich ist nach wie vor ein doch auch traditionell, vielleicht regional verschieden, aber traditionell katholisch-christliches oder jedenfalls christliches Land, mit Kirchen. Wie viele gibt es in Österreich, die nach wie vor bekennende Christen sind, getaufte Katholiken, was auch immer, und wie viele finden sich am Sonntag bei der Heiligen Messe ein? Also aus der bloßen Tatsache, dass jemand glaubhaft als zugehörig zu einer Religionsgemeinschaft bezeichnet wird, oder Karfreitag Fasten essen, kein Fleisch, keine Wurst, aus der bloßen Tatsache, dass jemand einer Religionsgemeinschaft angehört, würde ich nicht 100% darauf schließen wollen, dass er in einer für ihn lebensgefährlich bedrohlichen Situation nicht doch von einem Glaubensgrundsatz einmal abweicht, weil er jetzt doch den Lebenswillen stärker empfindet. Aber wenn er die Dokumente hat, dann ist es so. Sie will im Innenspital. So, zurück zu dem.
Ja. Bei Kindern, also wenn
bei
die
Kindern
Eltern kommen,
können sie das müssen, was heißt können, okay. Müssen sie, gut. Weil Eltern haben nach ABGB die Pflicht, das für das Wohl ihrer Kinder zu sorgen. Und objektiv gesehen steht jedenfalls unsere Rechtsprechung und Lehre am Standpunkt, dass aus religiösen Gründen ein Kind sterben zu lassen, nicht dem wirklichen Kindeswohl entspricht. Wo immer Sie sind alle Medizinstudentinnen und Studenten. Ja, vielleicht interessiert Sie einmal 141. Ist eine nette Nebenbeschäftigung, Wien bei Nacht. Meine Gattin ist Fachärztin, darf ich jetzt sagen, für Allgemeinmedizin, hatte bis 2021 eine Riesengruppenpraxis, aus der dann ein PVZ wurde. Und ich bin mit ihr jahrzehntelang 141 gefahren, weil die können auch Selbstfahrer sein. Nicht nur mit dem ASB-Auto oder mit dem Roten Kreuz. Und das war immer Samstag auf Sonntag, weil sonst war ja Hacke, nicht im Ministerium. Und ich bin unten, lese Zeitung oder so irgendwas und sie ruft an und sagt, was soll ich machen? Da ist ein kleiner Bub, der hustet nicht nur, der ist kurz vor dem Ersticken. Und die Eltern weigern sich total, dass ich jetzt 144 rufe, verweigern. Das sage ich, hat sich als erfolgreich erwiesen, aber war meine Antwort, dann sagst du ihnen jetzt ein letztes Mal, wenn du nicht 144 anrufst, dann rufst du 133, weil dann verhinderst du eine im Strafgesetz sogar mit Tötung durch Unterlassung bedrohte Handlung. Und nach ein paar Minuten kam Blaulicht im Rückspiegel, aber es war die Wiener Berufsrettung. Also solche Dinge, Eltern begrenzt, aber die haben das Wohl des Kindes zu wahren und nicht irgendwelchen eigentümlichen Gedanken anhängen. Eigenmächtige Heilbehandlung, nicht bei jemandem, der das aus seiner Weltanschauung verfolgen wollte, aber eigenmächtige Heilbehandlung und dann passiert eine Panne. Und da geht es nun um Folgendes. Wenn ein Zwischenfall fahrlässig, also jedem kann, der arbeitet, auch einmal etwas passieren. Ich bin also zutiefst Freund der Medizin, aber jeder kann einmal irgendein ein Pech haben. Bei ausreichender Aufklärung und Einwilligung. Und zur Aufklärung gehört natürlich auch dazu, über etwaige Risiken natürlich aufzuklären. Je nach Operation oder Behandlung mehr oder weniger gravierende. Aber eben ein Fall, wo einmal Harnleiterläsion bei einer gynäkologischen Operation in der Literatur, so war zu lesen, beschrieben als in einem Prozentsatz von ein immer wieder vorkommender Zwischenfall. Aufgeklärt, Einwilligung kann vorkommen. Bei nicht ausreichender Aufklärung bleibt aber der Eingriff rechtswidrig. Und damit wird aber eine Haftung auch ausgelöst. Nur bei fahrlässiger Zufügung, wird aber nicht aufgeklärt, dann Haftung auch für Zufall. Wenn sich also ein Risiko verwirklicht, ohne dass Chirurg oder wer auch immer hier einen Moment der Unachtsamkeit hatte, sondern ein in der wissenschaftlichen Literatur typisch beschriebener Zwischenfall, dann Haftung auch für Zufall. Also das ist ganz wesentlich im Kopf zu behalten, warum die Aufklärung so wichtig ist. Ja, das habe ich schon mehrfach erwähnt. Wie hoch, wie tief, wie lang die Aufklärung? Also desto dringender der Eingriff, desto kürzer, geringer die Aufklärung. Es ist mannigfach. Mannigfach abgesichert im Krankenanstaltenrecht, im Ärztegesetz. Also das ist mehrfach verankert. Der Zeitaufwand für Aufklärung darf nicht ein Ausmaß erreichen, dass dieser Zeitaufwand bereits in der Lage ist, geeignet ist, eine Gefahr für Leben oder Gesundheit herbeizuführen. Und am Ende der Fahnenstange sind die armen Menschen, die da drüben am Flachdach vom AKH am Währingergürtel mit dem gelben Hubschrauber landen. Also da ist wohl Aufklärung mehr oder weniger null, sofern sie überhaupt ansprechbar sind. Aber bei geplanten Eingriffen, planbaren, entsprechend länger und Höchstmaß an Aufklärung bei Eingriffen, die natürlich überhaupt keine medizinische Notwendigkeit haben, etwa kosmetische Chirurgie oder auch Lebensspende für Organtransplantation. Und da würde ich nicht nur dazu zählen, welche Risiken hat der freiwillige, aufgeklärte Lebensspender, wenn er sich von einer Niere trennen will, sondern seine Entscheidung kann auch davon abhängen, wie stehen denn die Heilungschancen für denjenigen, der die Niere bekommen soll. Weil bei aller Zuneigung und Altruismus für nächste liebe Angehörige, wenn die ärztliche Prognose ist, naja, versuchen wir es halt, aber eigentlich schaut es so und so nicht gut aus, dann wird der freiwillige Donator einer Niere möglicherweise lieber bei beiden bleiben. Also da ist ich will Ihnen da nur das Spektrum der Aufklärung schildern. Gefahr im Verzug, also noch einmal der gelbe Hubschrauber ist gelandet. Wenn man mit dem überhaupt nicht irgendwie reden kann, aber es rennen die Sekunden davon, dann gibt es anstelle des Vertrages, der ja nicht geschlossen werden kann mit einem Bewusstlosen, das Modell der Geschäftsführung ohne Auftrag im Notfall. Diese Konstruktion ersetzt einen geschlossenen Vertrag. Das ist nichts Typisches für die Medizin. Die Medizin fällt da bloß nur auch hinein, aber hat nichts mit Medizin zu tun. Wenn ich in der Früh mein Wohnhaus verlasse und ich treffe den Nachbarn im zweiten Stock, der mit Koffer und Rucksack jetzt mir schildert, er fährt zwei Wochen nach Bali, dann freue ich mich für ihn und am nächsten Tag rinnt Wasser unter der Tür in den Gang. Und dann rufe ich einen Notinstallateur. Dann ist das genau die Geschäftsführung ohne Auftrag im Notfall, weil ich wende für ihn damit und fürs ganze Haus einen drohenden, ja schon im Laufen befindlichen höheren Schaden ab. Wenn der Arzt den nicht ansprechbaren Patienten behandelt, dann wendet er für ihn durch die ersten Maßnahmen, die er setzt, einen drohenden, bedeutenden Schaden ab. Geschäftsführung ohne Auftrag im Notfall, egal ob das der Wasserfall im Stiegenhaus ist oder die ersten Maßnahmen, um jemanden, der nicht einwilligen kann, aber die Maßnahmen angedeihen zu lassen, die für ihn möglicherweise lebensrettend sind. Therapeutischer Vorbehalt, therapeutisches Privileg, da geht es darum, was soll ich denn einem Patienten sagen und in welcher Sprache? Also der OGH, der Oberste Gerichtshof, Dauerjudikatur seit Jahrzehnten. Die ersten Aufklärungsjudikate waren vom Alten Reichsgericht, Stimmbandlähmung nach Kropfoperation. Das war der Beginn der Aufklärungsjudikatur des ehemaligen Reichsgerichtshofes, dem dann irgendwann der OGH gefolgt ist. Auf typische, wenngleich seltene, aber auf typische, schwerwiegende Zwischenfälle ist hinzuweisen. Gut, das ist das eine. Judikatur, die so präzise ist, wie 2 und 2 ist 2, ist 4, Entschuldigung, das war schlechte Mathematik, 2 und 2 ist 4, so präzise ist die Judikatur nicht. OGH, Aufklärung, ist immer eine Einzelfallentscheidung. Aber auf typische, schwerwiegende ist auch bei Seltenheit hinzuweisen. Andere Entscheidungen, die ärztliche Aufklärung darf nicht dazu führen, dass ein Patient durch die Aufklärung am Schluss derart verunsichert ist, dass er der einzigen für ihn vielleicht sogar rettenden Behandlungsmethode die Einwilligung verweigert. Ich gebe Ihnen hier Rechtssätze vom OGH wieder und kann es Ihnen präziser leider nicht sagen, weil der OGH sagt dann Einzelfallentscheidung. Therapeutisches Privileg, vielleicht haben Sie das auch schon, also die Zeitdifferenz, Altersunterschied wird immer größer, man muss aufpassen mit solchen Beispielen. Hartlauer kennen Sie, den gibt es. Es war schon Jahre her, da war im Fernsehen immer eine tolle Werbeeinschaltung, Hartlauer, der Löwe brüllt und da war der Hartlauer-Chef zu sehen. Und ohne irgendwie was geahnt zu haben, wurde dann der Werbespot geändert. Also die Zeichnung da, die war natürlich noch immer. Aber dann tauchte plötzlich sein Sohn auf. Hartlauer Junior ist im Werbefernsehen auf. Und 3 Monate später war zu lesen in den Zeitungen, dass der alte Hartlauer-Chef gestorben ist. Das ist für mich jetzt dann immer an der Stelle zu einem Beispiel geworden, wenn jemand seinem Lebensende entgegengeht, als toller Unternehmer, vielleicht aber auch in der Landwirtschaft. Und er hat mehrere Möglichkeiten, will aber jemand ganz bestimmten, weil er dem das am besten zutraut, seinen Betrieb übergeben. Dann hat der vielleicht größtes Interesse, dass er jetzt in der Tat wirklich die Aufklärung noch immer schonend, aber wahrheitsgetreu bekommt, weil er dann noch in der Lage ist, irgendwelche Weichenstellungen zu geben. Die Judikatur ist in der Bandbreite, so wie ich es Ihnen geschildert habe. Der Arzt verletzt die Aufklärungspflicht nicht. Und da gab es jemanden, der hat geklagt, weil ihm der böse Arzt nicht den schlimmen Laborbefund übermittelt hat. Der Arzt hat aber beweisen können, dass er den mehrmals angerufen hat und dass er auch Brief geschickt hat und keine Reaktion. Der Betreffende ist in der Zwischenzeit übersiedelt gewesen. Also bitte achten Sie künftig darauf, auch auf irgendwelchen Dokumentationsaufklärungszetteln zu sagen, Sie sind verpflichtet, allfällige Adress-, Telefonnummern oder E-Mail-Adressänderungen bekannt zu geben. Das ist dann noch besser aufgeklärt, aber an sich in der Entscheidung gar nicht notwendig. Es liegt am Patienten zu informieren. Das habe ich Ihnen gesagt. Also der Zeitaufwand der Aufklärung darf nicht die Gefahrenlage noch mehr erhöhen. Und Erwachsenenschutzgesetz sagte ich Ihnen auch. Und bevor es zum Erwachsenenvertreter kommt, sind eben Angehörige, Verwandte, Ehepartner zur Entscheidungsfindung beizuziehen. Dahinter steckt die Idee vom Gesetzgeber, bevor wir die Runde mit Erwachsenenvertretung machen, vielleicht sind nahe Angehörige, die Gattin, der Gatte, Ehepartner, sonstiger Partner, Kinder in der Lage, in einem Gespräch, dem zunächst irgendwie nicht ganz entscheidungsfähigen, soweit die Gedankenbildung zu verdichten, dass er dann durch sie zur Entscheidungsfähigkeit gebracht wird. Dann hat das auch Vorrang. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht brachte ich. Kinder, also Personen, muss ich noch bringen. Personen unter 7 Jahre sind Kinder. Unmündige Minderjährige zwischen 7 und 14, dann kommen die mündigen Minderjährigen, volljährig ab 18. Wichtig sind für Ärztinnen und Ärzte vor allem die mündigen Minderjährigen, weil da steht im Gesetz, bei denen wird die Entscheidungsfähigkeit vermutet. Und wenn jetzt die Situation nicht so in die Richtung geht, also hier, der hat keine Ahnung, wovon er redet, dann kann er ruhig 16 sein, dann bin ich bei den Einwilligungsberechtigten, Pflichtigen oder Obsorgeberechtigten, Sorgeberechtigten. Ansonsten würde aber genügen. Das ist also auch letztlich junge Damen aus möglicherweise Familienkreisen, wo manche Dinge des Privatlebens etwas strenger gesehen werden. Und junge Dame aus gutem Grund geht allein oder in Begleitung zu ihrer Gynäkologin oder ihrem Gynäkologen. Bitte, die ist entscheidungsfähig, die Mutter hat da nichts verloren. Weil da gab es, in Österreich kenne ich nicht, aber in Deutschland schon dann eine grausame Familienrachezüge gegen die arme 16- oder 17-Jährige. Bei schwerer Beeinträchtigung, schweren Eingriff, also 17-Jähriger Operation am offenen Herzen, auch die Obsorgeberechtigten. Wenn aber er will und wenn er nicht will, Obsorgeberechtigte, sprich Eltern schon, dann zählt schon die Verweigerung. Es gab einen 17, also relativ nahe schon 18, und der hat schlicht Herzfehler. Und der hat schlicht erklärt, er will jetzt so leben, wie seine Freunde leben, Fußball spielen und alles Mögliche, auch wenn ihm die Ärzte eine Lebenserreichungshöhe von ungefähr 40, limitierte Lebenserwartung, bei gelungener Operation einigermaßen durchschnittliche Lebenserwartung, und der wollte das Risiko nicht eingehen. Die Eltern konnten sich über seinen Willen nicht overrulen. Ist es umgekehrt? Ein junger Mensch will und die Eltern lehnen das ab, und das ist aber eine unsinnige Ablehnung, dann Arzt, Krankenanstalt, Jugendamt, Jugendwohlfahrtsbehörde, und es wird dann ein Amtsvormund, aber nur für diesen Fall. Den Eltern wird das Sorgerecht nicht entzogen, aber für die konkrete Entscheidung willigt dann ein anderer ein. Der Fall Olivia, wie hat die geheißen? Olivia Pilhar. Das war ja die beste Aufklärung der Bevölkerung über Patientenrechte und Nichtrechte. Ja, dokumentieren Sie dieses, bloße Einwilligungsbögen, die aus Textbausteinen bestehen, wo man nur sagt, da unterschreiben Sie bitte. Besprochen gehört das schon. Und es sollte auch dokumentiert werden, dann in eigenen Stichworten, besonders besprochen dieses und jenes, weil irgendwelche Aufklärungsbögen, die möglicherweise eine gewisse Bandbreite haben, können bei bestimmten Patienten, also die Seite 1 und die zwei ersten Absätze, erster, zweiter Absatz auf Seite 2, ist eigentlich für den Fall Theorie, aber was dann kommt, das muss ich mit ihm wirklich detailliert besprechen, weil das trifft auf ihn zu. Also nur so schriftlich, da habe ich juristisch dünnes Eis. Und was mit ihm besonders besprochen wird, kein Roman schreiben, die Buddenbrooks hat schon jemand geschrieben, aber in Stichworten, und das kann auch durchaus ihre Psyrembelsprache sein, weil die Dokumentation soll den Sachverständigen in die Lage versetzen, ex post nachzuvollziehen, dass sie alles richtig in dem Fall mit dem Patienten besprochen haben. Und wenn sie schreiben, besonders Doppelpunkt, und dann kommen drei lateinische Ausdrücke aus ihrem medizinischen Wortschatz, es langt. Aber es ist dokumentiert, wir haben mit dem darüber gesprochen. Und besondere Aufklärungspflichten, ja natürlich, also Gentechnikgesetz, ja freilich, Fortpflanzungsmedizingesetz, da gibt es sogar bei Fremdsamen einen Notariatsakt, weil wenn dann in dem Paar irgendwann die Wolken etwas tiefer fliegen, dann hätte der Part, der Männliche, der seinerzeit zugestimmt hat, dass seine Partnerin mit Fremdsamen ihr gemeinsames Kind bekommt, gute Karten bei einer Vaterschaftsbestreitung. Weil der wusste ja, das Material stammte nicht von ihm. Und damit das nicht vorkommt, haben wir da sogar ein Notariatsakt. Unterbringungsgesetz, selbstverständlich. Warum? Selbst- oder fremdgefährdend? Ästhetische Operationen, Arzneimittelgesetz, klinische Prüfungen, Medizinproduktegesetz, klinische Prüfungen, Blutsicherheitsgesetz. Waren Sie in einem Land mit übertragbaren Krankheiten? Wie kommt eine 70-Jährige in Klagenfurt zu Malaria? Weil der Blutspender, sie hat eine Hüftoperation mit Blutbedarf gehabt, der Blutspender irgendeinem Sahne zu erzählt hat, ich war bis vor kurzem in, das weiß ich nicht, Timbuktu, Uganda oder sonst irgendwo. Und damit hat die Person gemeint, damit wissen es ohnehin alle, diese Nachricht hat aber dann nicht die erreicht, die dann das Blut verwendet haben, die hat keine Ahnung gehabt, die haben keine Ahnung gehabt, dass die Person Blut bekommt, und die Kärntner Kollegenschaft von ihnen hat dann irgendwie eine Patientin gehabt, bei der die Hüftoperation perfekt gelungen ist, aber sie ist in der Folge an Malaria erkrankt. Also so weit sind die Gelsen noch nicht in Kärnten. Das habe ich im Wesentlichen in und ohnehin Chargendokumentation, ja. Vigilanz, Rückverfolgbarkeit, Organvigilanz, ganz wichtig bei Organtransplantation. Ja, aus Zeitgründen klicke ich da jetzt nicht weiter. Das ist nur ein Thema zum Glück gewesen, was aber die Situation mit Patientenautonomie Grundrechte beleuchtet. Also die weiteren Dinge klicke ich nicht weiter. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, ja, Privatleben, Artikel 8, Familien total geschützt. Aber den Staat trifft auch eine Schutzpflicht für die Gesundheit aller. Und da gibt es Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die erste betrifft die Ukraine aus dem Jahr 2012. Da ist ein Ukrainer bis zum EGMR gegangen, weil in einem bestimmten Teil von der Ukraine ein massiver Diphtherieausbruch war. Und die Ukraine hat dort eine Impfpflicht angeordnet. Diese Person, dieser ukrainische Staatsbürger, hat bis zum EGMR verloren, weil, Betonung, bei so einem gefährlichen Krankheitsausbruch hat auch der Staat die Schutzpflicht zu beachten. Das zweite stammt aus der Covid-Pandemie-Zeit, hat aber mit Covid und Pandemie null zu tun. Tschechische Republik 2022, Impfpflicht für Kinder vor Eintritt in die Grundschule. So. Allerdings in beiden Fällen niemals Impfpflicht durchsetzen mit irgendwelchen Securities, Bodygebildeten und dann kommt die Ärztin oder der Arzt und sticht irgendwo hinein, um Gottes Willen, das schreibt ans Folterverbot, Europäische Menschenrechtskonvention. Aber man kann es strafbewehren mit Geldstrafen. Und das hat der EGMR bei der Impfpflicht für die Kinder in der Tschechischen Republik, da war für die sorgeverpflichteten Eltern eine Geldstrafe, wenn sie sich weigern. Und da hat der EGMR in der Entscheidung noch betont, das Strafausmaß ist in einer solchen Bandbreite, dass es für die durchschnittlichen Einkommen unselbstständig Tätiger absolut alles abdeckt. Von so wenig bis dahin. Das österreichische, nie wirklich zur Anwendung gekommene Impfpflichtgesetz hätte zur Judikatur gepasst, hätte aber nie vollzogen werden können. Absurd, weil es ist ein Unterschied, Impfpflicht für eine gewisse Altersgruppe von Kinderleins, die jetzt in die Volksschule kommen, oder seinerzeit die österreichische Pockenimpfung. Also ich habe da noch den Rest einer Narbe, Pockenimpfung, weil das waren bestimmte Geburtsjahrgänge. Das ist bewältigbar. Aber einfach die Bevölkerung impfen. Also ich habe immer mir gedacht, um Gott, wann das wirklich vollzogen wird. Die arme Referentin für Strafsachen bei der Bezirkshauptmannschaft XY. Und in der Gegend haben wir eine besondere Häufung von Menschen, die halt die Impfung aus ihren Gründen ablehnen. Ja, die hat dann in fünfstelliger Höhe Verwaltungsstrafverfahren mit beschuldigten Einvernahmen und 9 von 10, die dann wirklich irgendwann eine Straferkenntnis bekommen haben, gehen dann zum Landesverwaltungsgericht. Na, die gehen unter. Also das wäre nie administrierbar gewesen. Nicht, weil das vielleicht Europäischer Gerichtshof, Menschenrechtskonvention, das hätte da drunter sich finden lassen. Aber unbewältigbar mit Populationen, die gehäuft dagegen sicher alle Rechtsmittel dieses Staates erhoben hätten. Gut. Das war es jetzt. Bin ich einigermaßen in der Zeit? Ja, weil also die Deutsche Bahn hat da vor mir die Verspätung verursacht. Damit klicke ich das bis zum Schluss. Und das Letzte zeige ich Ihnen wieder. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Ihrem Studium unglaublich viel Freude haben. Das ist ganz, ganz toll, dass Sie später mit Ihrem Beruf alle Freude dieser Welt haben. Ich freue mich, dass es junge Menschen gibt, die Medizin studieren, mit einer gewissen Hoffnung, mind my age, dass sie auch irgendwie im Land bleiben. Schönes Wochenende.
Danke, Professor Aigner, für den tollen Vortrag wieder. Gibt es irgendwelche Fragen aus dem Publikum oder vielleicht aus dem Chat?
Ich habe kein Fluchtverhalten.
Ihr könnt sie natürlich auch nachher dann fragen. Wir bedanken uns für die Teilnahme. Es war wirklich das 10. Workshop, den wir jetzt organisieren, gemeinsam mit der Frau Professor Mannhalter. Und wir hoffen, dass ihr viel mitnehmen konntet für eure Laufbahn, für eure berufliche Laufbahn. Und man hofft auch, dass man sich irgendwo wieder sieht, sei es im Spital, sei es irgendwo im Niederklassenbereich oder sei es in einer Fortbildung. Danke. Bitte viel Feedback schreiben. Das hilft uns immer, was wir für nächstes Jahr dann oder für die nächsten Male ändern können. Und ein schönes Wochenende noch. Und schönen Abend noch. Noch ja. Ein Wort von...
Ich danke vielmals für die Teilnahme. Ich danke für den wunderbaren Vortrag. Heuer war neu das Steuerrecht. Das ist bisher noch nicht so gehandhabt worden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und für euch sicher hilfreich. Ja, und ich danke vielmals für die Teilnahme und ich wünsche auch euch allen ein schönes Wochenende. Danke.